So, schön euch zu sehen. Schön, dass so viele da sind, dass wir diesen besonderen Sabbat gemeinsam erleben können. Gerade hat schon jemand hinten gesagt, zu müde, um ein Wunschlied zu singen. Wenn man zu müde ist zum Singen, befürchte ich, dass wenn ich jetzt zu lange rede hier, ich in viele friedliche Gesichter schauen werde. Irgendwann mal. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass, vielleicht machen wir zwischendurch dann nochmal die Fenster auf oder so, dass es auch das Thema des Nachmittags für uns alle spannend genug ist, um fit zu bleiben. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute Vormittag so angeschaut haben, weil ja doch einige da sind, die heute Morgen nicht da waren. Wir haben zum Erntedankfest, klappt es? Ja, klappt. Geschaut, wo in der Bibel das Bild der Ernte verwendet wird und haben uns da vor allen Dingen am Anfang Offenbarung 14 angeschaut, aber erst ab Vers 14, wo der Engel mit der Sichel kommt, um die Erde abzuernten. Und wir haben gesehen, dass hier die Ernte praktisch ein Symbol ist für die Wiederkunft Jesu. Haben uns dann gefragt, was wird denn da geerntet? Sind deswegen zum Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen gekommen, wo Jesus praktisch sagt, der gute Same wird gesät und dann ist auch der Feind da, der den schlechten Samen sät und dass deswegen die Wiederkunft praktisch die Zeit der Ernte ist. Beides hatte Zeit auszureifen, der gute Same und der schlechte Same und dann kann eben geerntet werden. Was heißt das für jeden Menschen persönlich? Da haben wir uns das Gleichnis vom Sämann angeschaut, wo wieder Wachstum, guter Same im Mittelpunkt steht, wo es darum ging, wie ich persönlich gute Frucht bringen kann. Der gute Same wird ausgestreut von Gott in dieser Welt und unsere Entscheidung ist es, wie wir darauf reagieren, ob wir dem Samen gute Wachstumsmöglichkeiten in unserem Leben geben oder ob wir ihn durch andere Dinge eben am Wachstum hindern. Ich möchte diesen Aspekt des Gerichtes mit euch jetzt noch weiter vertiefen. Erntedankfest, normalerweise feiern wir das, was wir ernten, was wir zu essen haben, aber ich möchte diesen Bibeltext aus Offenbarung 14 mit euch noch ein bisschen vertiefen heute Nachmittag. Ich möchte nochmal lesen, Offenbarung 14, ab Vers 14. Uns ist, wie gesagt, als Adventisten oft die Verse davor viel bekannter. Und deswegen ist ganz gut, wenn wir den Teil nochmal lesen. Da steht, und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief zu dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu. Setz deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Ernte ist der Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen. Spätestens bei der Ernte weiß man definitiv, was hat es gebracht und was hat es nicht gebracht. Vorher hat man mehr oder weniger viel Stunden der Arbeit gehabt und irgendwann ist ja auch die Frage, okay, was hat es gebracht? Die Zeit der Ernte zeigt, was hat es gebracht. Der Bibeltext ist hier noch nicht vorbei, das Bild. Ich möchte das zweite Bild noch mit euch lesen, das haben wir heute Vormittag nicht gemacht. Es geht weiter in Vers 17, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde. Und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Das ist ein Bibeltext, den wir weniger häufig wahrscheinlich in unseren Gottesdiensten oder Versammlungen lesen. Wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn man das liest, ist jetzt kein so positiver Text am Ende. Klar ist, die Bibel verwendet Bilder. Hier geht es nicht so sehr darum, dass da wirklich das Blut praktisch so groß, wie es da steht, da ist, sondern es sind alles Bildersprache. Das ist uns klar. Worauf es mir ankommt ist, wir haben im vorigen Bild eben die Ernte gehabt des Kornes, des Getreides, die Sicheln, die geerntet werden. Und es war sozusagen das Einbringen der guten Ernte. Hier ist jetzt das zweite Bild, wo es um Wein, um Trauben geht, um Keltern. Und es ist im biblischen Sprachgebrauch eher das Bild für die schlechte Ernte. Also für das Gericht, das über das Böse gehalten wird. Wir sehen also, beide Aspekte sind da zur Wiederkunft. Beides ist zur Reife gekommen und insofern ist die Zeit, Bilanz zu ziehen. Das habe ich gerade gesagt. Das heißt, Gutes und Böses sind im biblischen Sprachgebrauch beides Bilder, die häufig verwendet werden. Weizen oder Unkraut haben wir heute Vormittag gehabt. Ein anderes Bild ist Spreu und Weizen, was verwendet wird. Das heißt, der Weizen kommt in die Tenne, die Spreu wird verbrannt. Bilder, die damals den Menschen sehr bekannt waren. Worum geht es in beiden Bildern? In beiden geht es eigentlich darum, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Dass praktisch die guten Dinge, die gelaufen sind, die aber vielleicht niemand mitbekommen hat und die vielleicht auch keine große Wirkung gehabt haben, dass die offenbar gemacht werden. Aber auch, dass die bösen Dinge, die auf der Erde waren, endlich auch aufgearbeitet werden. Wenn wir momentan gerade an Syrien denken, dann ist die große Diskussion mit Giftgas. Und man fragt sich bis jetzt, wer ist denn dafür verantwortlich? Und gibt beide Theorien, entweder die einen oder die anderen, für beides sprechen Sachen. Aber Fakt ist, wenn wir hier auf der Erde darauf warten, dass Verantwortliche für böse Taten endlich zur Rechenschaft gezogen werden, dann warten wir sehr, sehr lange. Und während man darüber diskutieren kann, wer für Giftgas verantwortlich ist, gibt es jeden Tag weitere Massaker in Syrien. Das heißt, das eigentliche Problem wird nicht gelöst. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die die Bibel hier gibt, dass es eines Tages wirklich Gerechtigkeit geben wird. Dass sowohl die guten Dinge Beachtung finden, aber auch mit dem Bösen, mit dem Leid, was zugefügt wurde, auch da Gott damit umgehen wird. Ich möchte den Kontext dieser Verse mit euch noch mal ein bisschen anschauen. Dieses Ende von Kapitel 14 ist Teil von Kapitel 12 bis 14 in der Bibel, in der Offenbarung. Es gibt verschiedene Abschnitte und dieser Mittelteil der Offenbarung ist für uns als Adventgemeinde ja ein sehr, sehr wichtiger. Das haben wir auf die Einladung auch draufgeschrieben für heute Nachmittag, dass wir auch darüber nachdenken wollen beim Erntedankfest heute, 150 Jahre Adventgemeinde, wo wir dieses Jahr feiern, die offizielle Organisation. Von dem her, lasst uns diese Texte kurz nochmal anschauen. Als Zusammenfassung, natürlich, wir können jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber vielleicht tut es für den einen oder anderen ja Interesse wecken, zu sagen, okay, das will ich mir nochmal genauer anschauen. Und dann gibt es bestimmt genügend Leute hier, die da auch sehr fit sind. Kapitel 12 in der Offenbarung zeigt nochmal die Zusammenfassung der Weltgeschichte von Jesus bis eigentlich zur Moderne. Die Frau, die das Kind gebiert, das Kind, was der Herrscher sein soll, Jesus Christus, der mit eisernem Stabe herrscht, dann aber auch der Drache, das heißt die böse Macht, die Jesus umbringen will. Jesus aber nach der Himmelfahrt ist dem Einflussbereich des Drachen entzogen. Und deswegen tut der Drache seinen Angriff auf die Frau starten. Das heißt auf die Gemeinde, auf die, die gläubig sind und Jesus nachfolgen. Und in Kapitel 13 bekommen wir dann praktisch das Ziel der bösen Mächte, wie sie gegen die Gemeinde am Ende der Zeit kämpfen wollen. Und der Anfang des Kapitel 14 zeigt dagegen Gottes Nachfolger, die guten Mächte und die Botschaft, die sie in der letzten Zeit verkündigen. Und dann haben wir eben die Verse, die wir jetzt gelesen haben, als Symbol dafür, dass nach dieser Botschaft eben das Ende kommt. Die Wiederkunft, die Zeit auf dieser Welt beendet. Das heißt, es ist der Mittelteil der Offenbarung, der praktisch den wichtigsten Teil zeigt. Nämlich, worum geht es am Ende der Zeit? Was ist die Arbeit des Bösen? Heute Vormittag, wo wir uns angeschaut haben, das Unkraut, der schlechte Samen, der reift. Und was ist der gute Samen? Den guten Samen, den Gott streut und der genauso aufgehen soll. Wenn wir uns Offenbarung 14 noch mal ein bisschen kurz genauer anschauen, dann haben wir am Anfang in den Versen 1 bis 5 so eine symbolische Vorwegnahme, wie wir sie häufig in diesen Teilen der Offenbarung finden, wo die dargestellt werden, die Jesus treu waren. Und zwar dargestellt werden, wenn sie später im Himmel sind. Das heißt, so eine kleine Vorwegnahme. Und dann haben wir eben in den Versen 6 bis 14 die Botschaft derjenigen, die Gott nachfolgen. Zur letzten Zeit, also vor der Wiederkunft. Und das sind natürlich für uns als Adventgemeinde sehr wichtige Verse. Offenbarung 14 ab Vers 6 sind die Verse, wo wir sagen, die machen uns aus. Und deswegen möchte ich heute darüber mit euch nachdenken. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, allein durch die Plakate, die hier in den Schaukästen hingen, man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Plakate zielführend war oder nicht, aber ihr wisst, diese einzelnen Worte, die da standen, komm und bald, manche Gemeinden haben es umgesetzt, manche nicht. Das Ziel war, dass wirklich in ganz Deutschland in allen Schaukästen die gleichen Plakate sind, über längere Zeit auch die gleichen Worte und dass dadurch Leute, die das praktisch immer wieder sehen, irgendwann mal sich die Frage stellen, was hat es damit auf sich und sich deswegen damit beschäftigen. Warum eben? Weil wir als Adventgemeinde vor 150 Jahren offiziell unsere Organisation gegründet haben. Wie kam es dazu? Nun, die Anfänge von uns als Adventgemeinde, dafür haben wir heute den Tag der offenen Tür, dass auch Menschen, die uns nicht so kennen, auch gerade jetzt am Nachmittag ein bisschen was über uns erfahren können, reichen noch länger als 150 Jahre zurück. Nämlich in der zweiten großen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Wir können es so machen, damit ihr wach bleibt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch zwischendurch melden, weil wenn man es erst zum Schluss macht, dann hat man manchmal Dinge wieder vergessen oder es hat sich so viel angestaut, dass man da nicht dazukommt. Das heißt, wenn es jetzt in dem, was wir miteinander durchgehen, zu Fragen kommt oder so, dann meldet euch. Ja, eine wichtige Person, William Miller, der eben um 1800 herum selber eine Bekehrung durchgemacht hat. William Miller war am Anfang Deist, wie viele damals in Amerika zur damaligen Zeit. Das hieß, er ging davon aus, dass Gott die Welt geschaffen hat, haben damals eben noch Großteil der Bevölkerung geglaubt. Wir sind noch vor Darwin und seinem Buch über die Anfänge des Lebens. Und wie gesagt, der hat geglaubt, Gott hat die Welt geschaffen, aber dann hat sich Gott zurückgezogen. Das heißt, Gott hat keinen Anteil mehr an dem, was hier auf der Erde passiert. Mehr oder weniger wie ein Uhrwerk, was man aufzieht und was dann vor sich hinläuft. Und natürlich, letztlich heißt das, dass man auch Gott nicht mehr verantwortlich ist. Wenn Gott keinen Anteil mehr daran hat, dann spielt es auch keine so große Rolle, wie man lebt. Er ist ein respektabler Mann in seiner Gesellschaft. Unter anderem hat er dann eben auch eine führende Position im Unabhängigkeitskrieg. Und im Unabhängigkeitskrieg passieren Dinge, die er nicht einordnen kann. Unter anderem explodiert direkt neben ihm eine Granate. Andere, die neben ihm standen, sind tot, aber überlebt, ohne dass er eine große Verletzung hat. Und er stellt sich die Frage, woran liegt es? Wenn es wirklich nur Ursache und Wirkung wäre, also Gott nicht eingreift, dann dürfte ich eigentlich nicht mehr am Leben sein. Und so kommt hier in diesem Krieg bei ihm irgendwie was durcheinander. Als er dann nach Hause kommt, geht er ab und zu weiterhin in seiner Kirche bei den Baptisten in den Gottesdienst. Und auch dort ist es so, dass Laienprediger predigen, und er äußert sich an einem Vorfall und sagt, oh, die Predigten sind so schlecht, die Leute, die das machen, die können es nicht. So dass man ihm dann sagt, naja, dann mach du es doch. Wenn du denkst, du kannst es besser, dann mach du es doch. Und so kommt William Miller dazu, dass er Predigten vorliest in seiner Kirche. Und eine Predigt, während er sie vorliest, trifft selber sein Herz, sodass er nicht mehr weiterreden kann und dass er selber an diesem Tag sein Leben Gott übergibt. Und dass er im Glauben ernst macht. Jetzt hat er aber ein Problem. Er hat viele Freunde, die immer noch Deisten sind. Und wie kann er denen jetzt erklären, dass er jetzt wirklich wieder fromm ist? Er geht wieder in die Kirche, nicht nur weil es so üblich ist, sondern weil er selber möchte, er ist selber interessiert, er führt Familienandachten zu Hause ein. Wie kann er das seinen Freunden erklären? Die eben sagen, ach, die Bibel, vergiss es, da stehen viele Fehler drin, kann man in manchen Sachen gar nicht verstehen. Und deswegen fängt William Miller an, die Bibel zu studieren. Und er sagt sich, wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dann darf sie keinen Fehler enthalten und dann muss ich sie auch nur mit der Bibel verstehen können. Das heißt, er nimmt sich eine Konkordanz, wo man also sieht, wo gewisse Worte überall in der Bibel vorkommen, und er fängt an, von Anfang an die Bibel zu studieren und versucht eben, jede Frage oder jeden Widerspruch zu klären. Das macht er, bis er im Buch Daniel ankommt und schließlich im Daniel 8, Vers 14, wo es um die Reinigung des Heiligtums geht. Und in diesem Vers wird die Reinigung des Heiligtums auch mit einer bestimmten Zeitspanne zusammengesetzt. Und bis dahin ist William Miller in vielen Punkten genau in dem, was andere vor ihm auch schon entdeckt haben. Aber als es um diesen Vers geht und dann, als er das Kapitel 9 betrachtet, da sieht William Miller Zusammenhänge, die man vorher noch nicht so gesehen hat, und er fängt an, durch diese Zusammenhänge eben Berechnungen anzustellen und kommt, das ist die Kurzform hier, kommt am Anfang ins Jahr 1844. Es ist ungefähr so 1810, als er das Ganze macht. Und das heißt, er kommt zum Gedanken für sich, es steht da, das Heiligtum soll gereinigt werden, dass der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kurz bevorsteht. Das ist seine Interpretation dieses Bibelverses. Und am Anfang ist diese Erkenntnis so krass, dass er selber zwar davon überzeugt ist, aber dass er sich nicht traut, das mit irgendjemandem zu teilen. Sondern er fängt an, alle möglichen Gegenargumente sich zu überlegen, warum das, was er hier erkannt hat, nicht stimmen kann. Und so verbringt er die nächsten Jahre seines Lebens damit, Gegenargumente zu finden gegen seine eigene Erkenntnis. Aber je mehr er studiert, desto sicherer wird er sich. Ja? Habe ich gerade gesagt, genau. Das ist die Kurzform. Am Anfang kam er auf Jahr 1843. Zu viele Details würden wahrscheinlich zu sehr verwirren, deswegen habe ich es kurz gefasst. Aber es stimmt. Am Anfang, der Punkt lag einfach darin, dass er am Anfang nicht dran gedacht hat, dass es Jahr 0 nicht gab und man dadurch natürlich ein Jahr hinzuzählen muss. Das ist erst später dann entdeckt worden. Ja, er will eigentlich immer noch nicht drüber reden, aber je mehr er sich sicher ist, es wird dann Jahr 1820 rum, kommt immer mehr eine Stimme in seinen Kopf, nämlich, geh hin und predige. Das heißt, verkündige der Welt das, was du hier entdeckt hast. Und er möchte eigentlich nicht, aber eines Tages wird es so stark, die Stimme, dass er für sich selber dann mit Gott einen Deal ausmacht und sagt, okay, pass auf, ich werde mit niemandem von mir aus drüber reden. Aber wenn jemand kommt und mich einladen wird und sagen wird, predige zu uns über die Prophetie, dann werde ich es machen. Und Frieden zieht in sein Herz ein. Er geht nach Hause, weil er denkt sich, wird eh nicht passieren. Eine halbe Stunde später klopft es an seiner Tür, es ist sein Neffe, der sagt, nächste Woche fällt bei uns der Prediger aus, wir wollten dich fragen, ob du kommen kannst und über Prophetie predigen kannst. Und von da an hat William Miller jede Woche mehr Einladungen, als er annehmen kann. Am Anfang spricht er noch nicht so gerne frei vor einer Gemeinde, deswegen legen sie die ersten Versammlungen in eine Küche, privat bei Geschwistern. Aber nach und nach, von Anfang an, beginnt es eben, dass sich diese Botschaft wie ein Lauffeuer verbreitet. Dazu kommt eben, dass diese Predigt allgemein von Zeichen in der Natur unterstützt wird. Da ist das Erdbeben von Lissabon 1755 gewesen, schon einige Jahre vorher. Aber dieses Erdbeben hat im Denken der Leute etwas Großes verändert. Nämlich, sie sind in Erwartung, dass irgendetwas Großes geschehen muss. Warum? Was war das Besondere? Es sind sehr viele Menschen gestorben. Aber das Interessante ist, welche Menschen gestorben sind. Denn dieses Erdbeben hat am Sonntagvormittag stattgefunden. Wo sind die meisten Menschen sonntagvormittags? In der Kirche, genau. Und deswegen waren sehr viele Menschen, die gestorben sind, Kirchgänger, fromme Leute. Und normalerweise haben die Leute gedacht, naja, durch Erdbeben, wenn es Strafe Gottes sind, dann müssen eigentlich die Bösen sterben. Aber hier eben waren sehr viele gläubige Menschen, die gestorben sind. Und das, wir können uns gar nicht, ist ungefähr wie der 11. September für uns. Der 11. September hat für uns im Westen lebende Menschen vieles verändert. Und so ungefähr war damals das Erdbeben von Lissabon. Dazu kommt 1780 eben dann ein schwarzer Tag, also wo die Sonne morgens in Nordamerika aufgeht, ganz normal. Aber wenige Stunden später wird es dunkel. Die Tiere ziehen sich alle zurück, gehen schlafen. Und in der Nacht darauf geht der Mond blutrot auf. Und all das sind Dinge, die eben in der Bibel an manchen Stellen gesagt werden. Matthäus 24, Offenbarung 6 werden diese Dinge genannt. Zusammen eben mit dem Sternenfall, der 1833 geschieht. Also wo in der Nacht so viele Sternschnuppen sind, dass es aussieht wie ein reifer Baum, den man schüttelt und alle Blätter hinunterfallen, wie jetzt im Herbst. Das heißt, diese Zeichen der Natur, die genau in der Reihenfolge sind, wie sie die Bibel vorhergesagt haben, trifft auf die Verkündigung von William Miller und deswegen sind die Leute offen für das, was er sagt. Und es entsteht die zweite große Erweckungsbewegung in Amerika. Für uns heute ist manches sehr weit weg. Man muss sich das vorstellen, was dann geschieht, als Miller eben diese Botschaft predigt, dass Jesus hier bald wiederkommt, ist, dass es gibt noch keine Mittel wie heute, Fernsehen und so weiter. Deswegen geht damals vieles, die Werbung über Zeitschriften und man lädt eben zu Zeltveranstaltungen ein. Das heißt, zum Wochenende, wo man sich trifft, Predigten hat. Und zu diesen Zeltversammlungen kommen ungefähr 500.000 Menschen. Bei einer Bevölkerung in Nordamerika von ungefähr 9 Millionen. Ihr könnt mal hochrechnen, was das für Deutschland bedeuten würde. Was es bedeuten würde, wie viele Menschen unsere Veranstaltungen besuchen müssten. Also insgesamt, glaube ich, sind es ungefähr 2 Millionen Besucher, aber wenn man die häufiger bei Sachen waren und so weiter, ungefähr 500.000 Menschen werden erreicht mit dieser Botschaft. Also die selber dabei sind, nicht nur die davon hören. Das heißt, es gibt niemanden in Nordamerika, der davon nicht gehört hat. William Miller war damals sehr bekannt. Dazu übrigens nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa gibt es genau die gleiche Verkündigung, die ungefähr auch auf den gleichen Zeitraum hinweist. Und es gibt in beiden Bewegungen auch klare übernatürliche Dinge. In Europa zum Beispiel passiert Folgendes, dass irgendwann denen, die das tun, verboten wird, über die Wiederkunft Jesu zu predigen. Weil man eben, werden wir gleich noch sehen, in Nordamerika das Gleiche, die Unruhe in den Gemeinden nicht wollte. Und was passiert? Dadurch, dass man den Erwachsenen androht, sie kommen ins Gefängnis, wenn sie das machen, gibt es plötzlich Kinder, die vom Spielen plötzlich aufstehen, sich hinstellen, die Botschaft predigen und danach wieder in ihre Spielsachen gehen und ganz normal weiterspielen. In Schweden ist es gut dokumentiert. Das heißt, es verbindet sich zusammen mit Offenbarung 14, was wir vorhin angesprochen haben, was für uns sehr wichtig ist, wo drin steht, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Die Miller-Bewegung damals versteht sich als Erfüllung dieser Engelsbotschaft. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Daniel 8 hat gesagt, bis dieser Zeitraum vorbei ist, dann wird das Heiligtum geweiht werden. Und so sind sie davon überzeugt, das, was hier in Offenbarung 14 angekündigt wird, ist das, was die Miller-Bewegung verkündigt. Könnte ich irgendjemand bitten, mir einen Schluck Wasser zu bringen? Danke. Und immer mehr fokussiert man sich eben aufs Jahr 1844, Kurzform. Allerdings, natürlich, wenn so eine große Bewegung da ist, dann kommt auch Opposition. Warum? Nun, die gesamte protestantische Welt hat eigentlich kein Problem mit dem, was William Miller sagt. Man ist damit einverstanden. Warum? William Miller, wie ich vorhin gesagt habe, predigt nichts Neues. Die prinzipielle Auslegung vom Buch Daniel ist nicht neu erfunden, sondern ist schon lange da. Auch die Verbindung, danke, mit dem Zeitraum, mit 1844, ist kein großes Problem. Da mehrere Leute auch in die Richtung kommen von ihren Studien. Das heißt, das Datum ist eigentlich akzeptiert. Der Großteil der protestantischen Welt akzeptiert, dass um diese Zeit irgendwas passieren wird. Die große Frage war nur, was wird passieren? Was wird passieren? Denn der Großteil der damaligen Bevölkerung ist der Meinung, dass das tausendjährige Friedensreich beginnen wird. Warum? Fortschritte in Medizin, Fortschritte in Technik. Wenn ihr euch vielleicht an Geschichtsunterricht oder so erinnert, dann wisst ihr, welche Fortschritte in diesem Bereich seit der Aufklärung gemacht worden sind. Und prinzipiell in der Bevölkerung herrscht ein großer Zukunftsoptimismus vor. Das heißt, die Menschen sind alle davon überzeugt, dass die Einführung der Demokratie alle Kriege beenden wird, dass die Entdeckungen der Medizin alle Krankheiten beenden werden, dass es möglich sein wird, dem Menschen wieder ewiges Leben zu geben, zumindest das Leben stark zu verlängern, und dass die ganzen weiteren technischen Errungenschaften das Leben hier auf Erden in ein Paradies verwandeln werden. Keiner wird mehr arbeiten müssen, man wird alles durch irgendwelche Maschinen machen können. Das ist der Glaube der damaligen Zeit. Und wir merken schon, wie weit das für uns heute weg ist, dass wir in einer völlig anderen Welt leben. Aber deswegen glauben die Menschen, das Leben wird viel besser werden. Und die Christen haben den gleichen Glauben, natürlich verbunden mit christlichem Gedankengut. Nämlich, in der Bibel ist der Zeitraum des tausendjährigen Reiches vorgegeben. Und der Glaube, der vorherrscht, ist, zuerst wird auf der Erde 1000 Jahre Frieden kommen und danach wird Jesus wiederkommen. Also nochmal, kein Problem damit, was Miller verkündigt an sich, kein Problem mit Daniel Offenbarung und so, aber das Problem ist, dass Miller etwas anderes predigt, nämlich, Es kommt kein tausendjähriges Friedensreich, sondern Jesus kommt wieder. Und mit der Wiederkunft Jesu hat kein Mensch mehr die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und das ist der fundamentale Unterschied zum Rest der christlichen Welt. Denn diejenigen, die darauf warten, dass das tausendjährige Friedensreich anfängt, gehen davon aus, dass dann noch genügend Zeit ist, sich zu bekehren. Das heißt, der Glaube ist, okay, du brauchst es in deinem Leben gar nicht so genau zu nehmen. Wenn du merkst, dass das Friedensreich beginnt, dann hast du immer noch Zeit, dich für das Gute zu entscheiden. Und dann fällt es dir auch nicht mehr schwer, weil dann gibt es eh kein Böses mehr auf der Welt. Aber jetzt, solange das Böse noch da ist, solange muss man sich halt damit arrangieren. Und in diese Zeit kommt William Miller und predigt und die, die ihm nachfolgen, nein, das ist nicht der Fall. Jesus wird wiederkommen. Wer sich bis dahin nicht entschieden hat, geht verloren. Verstehen wir den Punkt, worum es plötzlich geht? Und so langsam in den großen Kirchen wehrt sich eben die Mehrheit und sagt zu ihm, Schluss jetzt. Wir wollen nicht dauernd dieses Gerede hören dafür, dass wir uns vorbereiten müssen, sondern wir haben noch genug Zeit und es ist kein Grund dafür, diese Panik zu machen. Und so geht es dann schließlich so weit, dass diejenigen, die weiter die Botschaft von Miller verkündigen, schließlich vor die Wahl gestellt werden, entweder still zu sein oder aber ihre Kirchen zu verlassen. Oder sie werden dann sogar ausgeschlossen. Was allerdings eine interessante Interpretation der Milleriten zur Folge hat, nämlich Offenbarung 14 geht weiter, in Vers 8 kommt ein zweiter Engel, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei gedrängt alle Völker. Und die Interpretation der Milleriten ist, weil unsere Kirchen uns ausschließen, gehören sie zu den gefallenen Kirchen. Gefallene Kirchen waren für die protestantische Welt vorher natürlich die katholische Kirche, als Babylon. In Offenbarung 13 vor allen Dingen dann beschrieben. Aber hier sagen sie eben, okay, nicht nur die eine Kirche ist es, sondern eben alle anderen protestantischen auch, weil sie die Botschaft von Jesu Wiederkunft nicht aushalten wollen. Das heißt, letztlich ist es etwas, was sie in ihrem Glauben bestärkt. Nun, schließlich wird in der Miller-Bewegung ein bestimmtes Datum festgesetzt. Das hat mit dem großen Versöhnungstag im jüdischen Heiligtumsdienst zu tun. Denke ich, alles Inhalte, die auch im nächsten Vierteljahr wir noch im Bibelgespräch anschauen werden. Von dem her gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Aber jedenfalls, der 22. Oktober kommt und Jesus kommt nicht wieder. Was natürlich eine sehr große Enttäuschung war für diese Bewegung. Denn der Einsatz, den sie gebracht hatten, war sehr hoch. Ich weiß nicht, wie es uns ginge, wenn wir heute überzeugt davon wären, es sind noch 3 Wochen oder so. Denn damals, die Milleriten haben ihre Kinder nicht mehr zur Schule geschickt. Sie haben all ihre Firmen und so weiter verkauft, ihre Felder verkauft. Wofür soll man noch ernten? Der nächste Winter kommt ja nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr vorzusorgen. Und so, als an diesem 22. Oktober, als der Tag vergeht und Jesus nicht wiedergekommen ist, stehen diese Menschen am Ende ihrer Existenz. Und es ist für uns kaum vorstellbar, wie schwer diese Enttäuschung war. Wie ging es weiter? Nun, natürlich zerfiel diese große Bewegung danach in verschiedene Teile. Es gab keine große Organisation mehr, es gab kein richtiges Becken mehr, wo Leute aufgefangen sind, sondern jeder stand im Prinzip für sich alleine. Und es gab verschiedene Teile. Manche studierten und sagten, dass wir müssen uns im Datum geändert haben, wir müssen geirrt haben, wir müssen ein anderes Datum setzen. Andere sagten, ach, die ganze Prophetie, irgendwie scheint es doch nicht alles zu stimmen, schoben also die Bücher Daniel und Offenbarung beiseite. Es gab allerdings noch eine Gruppe, die eben gesagt hat, naja, die Art und Weise des Bibelstudiums war richtig. Unsere Bewegung war auch eindeutig von Gott geführt. Es gab deutliche Zeichen, wo wir gesehen haben, dass Gott dahinter steht. Irgendwo müssen wir einen Fehler gemacht haben. Aber auch die Zeitberechnung stimmt eigentlich. Wir kommen auf kein anderes Datum. Und so ein bisschen ging es ihnen dann wie den Jüngern nach Jesu Kreuzigung. In Lukas 24 haben wir die Geschichte von den Emmaus-Jüngern erzählt. Und wir lesen dort, als Jesus ihnen erscheint, sie ihn aber nicht erkennen, dass sie dann schließlich sagen, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Das heißt, die Emmaus-Jünger hatten auch den Glauben daran, dass Jesus der Messias ist. War dieser Glaube richtig? Absolut, Jesus war der Messias. Aber wo lag das Problem? Sie hatten die Texte der Kreuzigung nicht auf ihrer Liste. Und deswegen lesen wir dann, dass Jesus sagt, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das heißt, es beginnt ein Bibelstudium von neuem. Jesus zeigt ihnen durch die Bibel, wo sie sich geirrt hatten. Und durch das bessere Bibelverständnis können sie dann auch seine Aufgabe verstehen. Nach der großen Enttäuschung geht es einigen von der Miller-Bewegung ähnlich. Nämlich werden sie von Gott dazu geführt, dass sie neu die Botschaft des Heiligtums untersuchen. Warum? Daniel 8, Vers 14 hatte gesagt, 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Und so kommen sie jetzt dazu zu fragen, was ist denn damit gemeint? Was bedeutet die Reinigung des Heiligtums dann? Und so fangen sie an, besonders im Hebräerbrief und im dritten Buch Mose zu studieren, was in der Bibel wirklich zum Thema Heiligtum gesagt wird. Und sie fangen an zu erkennen, dass die Reinigung des Heiligtums nicht die Wiederkunft Jesu meint, sondern dass Dinge, die im Laufe der Zeit verändert worden sind, aus der Bibel wiederhergestellt werden. Und zwar, weil im Himmel etwas geschieht. Sie sehen das, was wir heute Morgen studiert haben. Es gibt nicht nur ein irdisches Heiligtum, sondern auch ein himmlisches Heiligtum. Das himmlische Heiligtum ist die Hauptsache. Und im himmlischen Heiligtum gab es, genauso wie im Alten Testament auch, zwei Phasen des Dienstes. Eine Aufgabe, die ganze Zeit durchgeführt wurde, und dann aber einen speziellen Tag, der auf die Wiederkunft Jesu hingewiesen hat. Und so entdecken sie eben den großen Versöhnungstag, unter dem wir es heute kennen. All das mache ich jetzt nur sehr knapp, weil wir haben jetzt noch ein Vierteljahr, das zu beschäftigen. Von dem her aber so als Appetitanreger, aufzupassen, zu sehen, wie geht's weiter, weil es die Dinge, die wir in diesem Vierteljahr studieren, unser Innerstes als Sieben-Tags-Adventisten berühren. Das Verständnis des Heiligtums ist immer noch immens wichtig für unser Verständnis. Was ist uns wichtig, wofür stehen wir? Das heißt, Sie sehen eben, dass die Reinigung des Heiligtums Vorgänge im Himmel meinte. Und was dann geschieht, ist, dass es zu einer erneuten Sammlung gibt. Es sind am Anfang vor allen Dingen drei Personen, die eben über das Heiligtum studieren und die sich dann überlegen, was machen wir mit diesen Erkenntnissen. Und sie fangen an, sie in einer Zeitschrift zu veröffentlichen, am Anfang der Daystar. Dazu kommt eine junge Frau damals, die Träume von Gott hat, Visionen, und die plötzlich eines dieser Zeitschriften bekommt, sich das durchliest und sagt, genau das hat mir Gott gezeigt. Genau das, was ich hier lese, habe ich selber gesehen, wo Gott es mir gezeigt hat. Und gemeinsam mit anderen Predigern aus der Miller-Bewegung beginnt eben sowas wie ein Studienkreis. Man trifft sich, man tauscht sich aus und man ist auf der Suche nach weiterer Erkenntnis. Und Daraus kommen dann am Anfang die Sabbatkonferenzen. Das heißt, vor allen Dingen am Wochenende traf man sich. Man studierte Themen mit dem Ziel, zu weiterer Erkenntnis zu kommen. Und wenn wir die Botschaft der drei Engel in Offenbarung 14 weiterlesen, dann endet sie mit dem Hinweis, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und das wird auch ein Bibeltext, der sehr wichtig wird für die frühen Adventisten. Weil es zum einen von Geduld spricht, das heißt, da muss was sein, was eine Enttäuschung war, wo man trotzdem festhält, wodurch sie angesprochen werden. Der Glaube an Jesus natürlich, der Glaube an die Wiederkunft war es, der es ausgelöst hat. Und dann steht da noch, die halten die Gebote Gottes. Und in dem, was man dann eben studiert, bekommen besonders auch die Gebote Gottes Bedeutung. Vor allen Dingen, weil man dann natürlich auch über den Sabbat nachdenkt, über den biblischen Ruhetag. Und so kommen diese Erkenntnisse eben zusammen. Das Wichtige an der Zeit, und ich denke, das ist für uns ein ganz zentraler Punkt, das zu verstehen ist, dass diejenigen, die sich am Anfang in der Miller-Bewegung also nach der Miller-Bewegung, in der Adventbewegung zusammenschließen, Gläubige sind aus ganz verschiedenen Hintergründen, die deswegen zu vielen Punkten auch ganz verschiedene Dinge glauben. Je nachdem, wie ihre Herkunft aus ihrer Kirche ist, so sieht man eben auch die Dinge. Das Ziel ist aber, dass man zusammenkommt und sagt, okay, wir haben Gottes Wort und es muss möglich sein, dass wir in den verschiedenen Punkten wirklich herausfinden, was Wahrheit ist. Und auch das ist, denke ich, etwas, wo sich die Zeit damals vielleicht von der heutigen Zeit unterscheidet. Denn heute leben wir in einer Zeit, wo wir gar nicht mehr daran glauben, dass es sowas wie objektive Wahrheit gibt. Unsere Gesellschaft heute kennt eher nur Wahrheiten kleingeschrieben. Wenn es für dich funktioniert, dann ist es okay für dich. Dann kannst du es auch weiter so machen. Aber hier die Gruppe eben war davon überzeugt, dass es Wahrheit großgeschrieben gibt. Dass es etwas gibt, das für alle gleich ist, nämlich Gottes Willen, und dass wir das auch erkennen können. Und was sie geeint hat, war eben weiterhin der Glaube an das prophetische Wort, der Glaube daran, dass Jesus bald wiederkommt und dass es ihre Aufgabe ist, sich darauf vorzubereiten. Diese grundlegenden Punkte der Miller-Bewegung sind eben die, die auch weiterhin dann in der Adventbewegung übernommen werden. Und deswegen studieren sie gemeinsam und beten um die Führung Gottes. Und so kommt es in der Folgezeit zu einer Entdeckung oder Wiederentdeckung vieler biblischen Lehren. Die Jahreszahlen hier sind nur Pi mal Daumen, einfach nur um zu sehen, wie es einen Fortschritt gibt in der gemeinsamen Erkenntnis. Die Heiligtumslehre, also am Anfang die, die geeint hat, der Sabbat kam dazu, der Zustand der Toten, was passiert nach dem Tod, Fragen, die relativ schnell man zur gemeinsamen Sichtweise kommt. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der momentan dadurch 150 Jahre Adventgemeinde eben der Hauptpunkt ist. Deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen ausführlicher machen. Für uns heute Organisation ist relativ klar, natürlich. Wir kennen Siebenten-Tags-Adventisten, wir kennen die Gemeinden, wir wissen, wie wir organisiert sind. Am Anfang war das eine relativ schwierige Sache. Warum? Ich habe am Anfang bei der Miller-Bewegung erzählt, welche Erfahrungen die Gläubigen aus der Miller-Bewegung gemacht haben. Sie haben eine zusätzliche Erkenntnis bekommen, nämlich dass Jesus bald kommt. Ihre Heimatgemeinden waren aber nicht offen dafür. Sie wollten diese Erkenntnis verkündigen. Dadurch, dass ihre Heimatgemeinden aber nicht offen waren, sind sie schließlich sogar ausgeschlossen worden. Und deswegen ist diese Gruppe, die dann praktisch die Anfänge der Adventgemeinde sind, lauter Leute, die sehr kritisch mit Organisation umgehen. Es herrscht die Meinung vor, wir dürfen uns nicht organisieren. Denn wenn wir irgendeine Organisation machen, dann werden wir sofort wieder wie unsere alten Gemeinden. Die sind Babylon, das heißt, dann werden wir selber Babylon. Wir dürfen uns keine Organisation geben. Wir müssen nur unorganisierte Gläubige, die sich gemeinsam auf die Bibel berufen. Und das Zweite ist, was vorherrscht, wir dürfen keinen gemeinsamen Namen haben. Warum? Bei der Geschichte vom Turmbau zu Babel steht drin, dass sich die Menschen einen Namen machen wollten. Und so ist in dieser Gruppe die absolute Mehrheit felsenfest davon überzeugt, dass man sich keinen Namen geben darf, weil man sonst zu Babylon wird. Das Problem ist aber damals schon, dass die Praxis diese Meinung recht schwierig macht. Zum Beispiel, dadurch, dass es keine Organisation gibt, gibt es auch nichts, was Eigentümer oder Besitz halten kann. Das heißt, jeder Besitz gehört Privatpersonen. Das heißt, es trifft sich an einem Ort eine Gemeinde. Man überlegt sich, dass man ein eigenes Versammlungshaus braucht, weil der Stall oder die Küche von Geschwistern zu klein wird. Und so sammelt man Geld und baut eine Gemeinde. Es kommt aber dann vor an einem Ort, dass der Gemeindeleiter, auf den die Gemeinde natürlich staatlich als Besitz eingetragen wird, irgendwann vom Glauben abfällt, das Gebäude aber behält und ein Essiglager draus macht. Wirklich geschehen. Und die Gemeinde hat keine Chance. Sie haben zwar das Geld gegeben, aber es ist das Geld des Gemeinde, also der Besitz jetzt des Gemeindeleiters. Er ist staatlich eingetragen und deswegen wird aus dieser Adventgemeinde ein Essiglager. Und das Geld ist weg. Das Zweite ist, James White hat einer der Führer verheiratet mit Ellen White, derjenigen, die die Träume hatte von Gott. Auf seinen Namen sind die ganzen Druckersachen eingetragen. Im Auftrag Gottes hat er von seiner Frau den Auftrag bekommen, dass er eine Zeitschrift herausbringen soll. Nämlich all die Erkenntnisse, die man in den Sabbatkonferenzen gewonnen hat, die sollen sie zusammenschreiben und in einer Zeitschrift veröffentlichen. Am Anfang haben sie überhaupt kein Geld. Wie soll das gehen? Aber ihm wird gesagt, borg dir das Geld, druck die ersten Zeitschriften und versende sie an Leute, wo du weißt, dass sie offen dafür sind, und du wirst das Geld zurückbekommen. Und von Anfang an kommen Spenden zurück, sodass er dann mehr und mehr die Arbeit machen kann, mehr veröffentlichen kann, mehr Zeitschriften drucken. Und irgendwann kommt es so weit, dass er sich sagt, es ist billiger, wenn wir uns selber eine Druckmaschine anschaffen, als wenn wir immer zur Druckerei gehen und es dort machen. Und so nach und nach wächst eben das, was sie so als Druckereigebäude haben. Es kommt ein eigenes Gebäude. Schließlich dann Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890 dann rum, hat die Adventgemeinde die modernsten Druckerwalzen von dem ganzen Staat Michigan. Muss man sich mal vorstellen. So wurde die Sache gesegnet. Allerdings ist alles auf James White zugelassen. Alles gehört ihm. Und es sind in der Zwischenzeit für damalige Verhältnisse ziemliche Besitztümer. Und er sagt, das Problem ist folgendes: Wenn ich sterbe, Frauen dürfen damals keinen Besitz halten. War so vom Staat. Das heißt, die ganze Druckereinrichtung würde an seinen Sohn vererbt werden. Sein Sohn ist aber noch unter 10 Jahre. Das heißt, der Staat würde jemanden einsetzen, der im Namen des Sohnes das Eigentum verwaltet. Wenn das jemand ist, der sagt, ach, das, was die Gemeinde da will, Sekte, damit wollen wir nichts zu tun haben, dann ist der ganze Druckereibesitz weg. Und deswegen ist es gerade James White ein großes Anliegen, dass endlich was geschieht. Weil er sagt, es kann nicht sein, dass unsere Kirchen enteignet werden, Und es kann auch nicht sein, dass unser Besitz irgendwann verloren geht. All das, wo Gott uns gesegnet hat, wenn es alles weg ist, ist jahrelange Arbeit zunichte. Und deswegen fangen sie an, immer mehr das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man Organisation braucht. Zusammen damit, dass Ellen White auch Träume bekommt, wo Gott ihr eben genau diesen Punkt auch zeigt. Wo sie sagt, alles im Himmel ist organisiert. Auch in der, im Alten Testament finden wir beim Volk Israel eine klare Organisation. Selbst in welcher Reihenfolge das Volk ziehen sollte. Und deswegen sagt sie, Gott erwartet von uns, dass wir genauso organisiert vorangehen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie diese Worte in diese Gruppe hineinwirken. Und deswegen dauert es lange Zeit. Schon Anfang der 50er Jahre beginnen sie damit, das Bewusstsein der Organisation zu schaffen. Aber es dauert bis 1860, 10 Jahre, bis sich dieser Gedanke so weit durchgesetzt hat, dass es zumindest für die Druckerei möglich ist, sich einen Verein zu gründen, der eben den Besitz hält und zweitens einen Namen zu finden, weil ein Verein braucht einen Namen. Und so gibt es 1860 dann ein Treffen, wo man sich überlegt, wie man eben einen Verein gründen kann, um die Druckerei zu halten. Das mit dem Namen war ein schwieriger Punkt. Eben zum einen der Gedanke, wenn wir uns einen Namen geben, werden wir dann nicht Babylon. Zum anderen aber auch durch die Arbeit Ellen Whites, als die Gläubigen es immer mehr verstehen, dass es notwendig und auch Gottes Wille ist, ist die Frage, welchen Namen geben wir uns? Und es gibt verschiedene Vorschläge. Gemeinde Gottes ist einer der großen Favoriten. Verschiedene Vorschläge. Namen an sich sind ziemlich wichtig. Vielleicht ein kleiner Einschub. General Motors, kennt ihr, hat in Südamerika den Chevy Nova eingeführt. Also bekanntes Auto woanders. Dort hat man ihn so genannt. Und er hat sich nicht verkauft. Bis man rausfand, warum. Nova in der dortigen Sprache hieß, es wird nicht funktionieren. Das gleiche geschah Coca-Cola in China. Als Coca-Cola sein Getränk in China eingeführt hat, hat man es Kekukela genannt. Ihr seht, was es heißt, beiße in die Kaulquappe aus Wachs. Ihr könnt euch vorstellen, wie gut sich dieses Getränk dort verkauft hat. Gar nicht. Und man hat es dann umbenannt in Kokukole, kein großer Unterschied für uns, hieß aber Freude im Mund. Und so heißt es dort wohl bis heute noch. Ich habe es nicht nachgeprüft, vielleicht, wenn jemand von euch nach China geht. Eine kleine Aufmunterung, ich sehe, ihr seid wieder wach. Namen sind also wichtig. Und von dem her war, als man sich dann schließlich für den Namen eben Siebenten-Tags-Adventisten entschied, das Anliegen, dass man die zentralen Punkte des Glaubens eben von Anfang an darstellt. Adventisten, die auf die Wiederkunft Jesu warten, und Siebenten-Tags-Adventisten, eben die den Sabbat als biblischen Ruhetag halten. Und so setzte sich dieser Vorschlag dann um. Nun, damit war es nicht vorbei. 1863, also 3 Jahre später, hat man schließlich die Generalkonferenz gegründet. Also die Dachorganisation und im gleichen Jahr dann auch mehrere Vereinigungen. Auch, wie vorhin gesagt, bis dahin war es ein weiter Weg, weil viel Widerstand überwunden werden musste. Und das ist mir ein wichtiger Punkt. Wir denken manchmal, manche sagen so, ja, wir brauchen historischen Adventismus wieder. So wie es in den 40er, 50er Jahren war. Vergessen aber dabei, dass in den 40er, 50er Jahren es keinen so geeinten Adventismus gab. weil es eben eine Gruppe war, die aus lauter verschiedenen Kirchen zusammenkam und wo zu verschiedensten Punkten verschiedene Glaubensüberzeugungen da waren. Und deswegen ging es ab da Schritt für Schritt auch weiter. Wenige Wochen fast, nachdem man endlich gesagt hat, wir brauchen die Organisation, hat Ellen White eine sehr wichtige Vision bekommen. Bis dahin, in adventistischen Gottesdiensten, haben die Gläubigen noch geraucht. Und man hat Schweinefleisch gegessen. War bis dahin kein Problem. Aber nachdem die Organisation entschieden wurde, hat Ellen White die Vision, wo Gott ihr unsere Gesundheitsbotschaft gibt. Was sind Grundsätze gesunden Lebens? Und wie sollen wir sie umsetzen? Und wo eben auch den Menschen dann nahegelegt wird, also unserer Gemeinde, dass wir Sanatorien aufbauen sollen. Aber interessant erst nach der Organisation. Und es ist sehr interessant, sich die Biografie von Ellen White durchzulesen, denn es gab vorher schon Geschwister, die auf sie zukamen und gesagt haben, wir haben erkannt, dass wir kein Schweinefleisch essen sollen. Und wir möchten das gerne in der Gemeinde bekannt machen. Und was sagte Ellen White zu ihnen? Noch nicht. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Das große Thema zu dieser Zeit war eben noch die Organisation. Und sie sagt, bevor wir nicht die Organisation haben, ist es noch nicht Zeitpunkt, weiter voranzugehen. Und das erzähle ich euch, damit ihr so ein Gespür dafür bekommt, wie die Zeit war und was das Wichtige war. Und sie hat diesen Geschwistern sogar gesagt, wenn ihr diesen Punkt mit dem Schweinefleisch jetzt in die Gemeinden bringt, führt ihr zu Uneinigkeit. Jetzt ist es noch nicht Zeitpunkt dazu. Ihr müsst warten, bis Gott seine Bewegung so führt, dass es Zeitpunkt wird. Deswegen interessant, 1863, vor 150 Jahren, die Organisation der Generalkonferenz und wenige Wochen später die Vision, wo Ellen White die Gesundheitsbotschaft bekommt. Und wo praktisch jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, das zu verbreiten und auch umzusetzen. Und es war nicht der letzte Punkt. Erziehung, unsere Erziehungsbotschaft. Wir haben ja vor einigen Monaten schon fast das Seminar mit Heinz Scheidinger gehabt, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, ist das, was dann als nächstes kommt. Dann auch der Gedanke, dass es wichtig ist, außerhalb von Nordamerika zu missionieren. Am Anfang dachten sie, hier in Amerika sind alle verschiedenen Völkergruppen da. Toll, wir brauchen gar nicht woanders hingehen. Es reicht, wenn wir hier einfach andere Leute erreichen. Völlig ausreichend. Aber nein, dann merken sie, es ist nicht Gottes Wille. Wir sollen in andere Gebiete gehen. Und einen interessanten Punkt, den Ellen White dann deutlich macht der Gemeinde, ist, wenn wir unsere Gelder und unsere Möglichkeiten nur für uns behalten, dann wird Gott es nicht segnen. Sondern es ist unsere Aufgabe, Geld und Segnungen, die wir bekommen haben, in Gegenden zu geben, wo man noch nicht diese Botschaft gehört hat. Und je mehr Geld wir nach außen geben werden, desto mehr wird Gott das Geld, das wir hier vor Ort haben, segnen. Und ich denke, auch das ist ein wichtiger Punkt für uns bis heute. Natürlich als Highlight noch 1888 eine Generalkonferenz, das heißt ein Treffen von Vertretern von Adventgemeinden von der ganzen damaligen Welt, wo man neu darüber nachdenkt, was das Zentrum des Glaubens ist. Gerechtigkeit aus Glauben ist das Thema, wo diese Generalkonferenz bis heute bekannt geblieben ist. Auch das damals eine heiß umstrittene Sache, viele Diskussionen. Und ich glaube, es hilft uns vielleicht auch zu sehen, es gab nicht den Teil in unserer Geschichte, wo die ganze Adventgemeinde einig war in allem Glauben, sondern es gab immer schon Punkte, wo starke Herausforderungen waren. Und 1888 war wirklich eine Zerreißprobe. Warum? Ellen White hat es so ausgedrückt, dass wir als Adventisten damals so viel über das Gesetz gepredigt haben und über die Wichtigkeit des Gesetzes, was ja auch richtig war. Ich meine, welche andere Kirche predigt denn den Sabbat? An Jesus, den Glauben an Jesus machen auch andere Christen. Also können wir das doch ihnen überlassen und brauchen nur das zu verkündigen, was neu ist. Aber Ellen White sagt, darüber sind wir so trocken geworden wie die Berge von Gilboa, der trockenste Ort Israels. Das heißt, wir haben so viel über Gesetz geredet, dass unser Charakter nicht dem Bild Jesu entspricht. Und sie sagt, was wir brauchen, ist, wir brauchen Jesus im Zentrum, nicht das Gesetz, sondern wir brauchen Jesus im Zentrum. Und wenn Jesus im Zentrum ist, dann wird auch das Gesetz seinen richtigen Platz haben. Aber solange das Gesetz im Zentrum bleibt und der Versuch, nach dem Gesetz zu leben, werden wir auf der falschen Fährte sein. Und damals eben viel Widerstand dagegen, weil man Angst hatte, gehen damit nicht unsere grundsätzlichen adventistischen Werte verloren, wenn wir das im Zentrum haben, was andere auch haben. Und dann noch ein weiterer Punkt eben, der Punkt Dreieinigkeit. Genauso etwas, was dann als nächsten Punkt wichtig geworden ist. Und kommt einfach daher auch viele, die heute sagen, wir müssen wieder zurück zum Glauben der Pioniere, kommt dann oft das Argument, die Pioniere haben nicht an die Dreieinigkeit geglaubt. Was nicht ganz stimmt, weil es nur für einen Teil der Pioniere zutrifft. Vielleicht sogar für die Mehrheit, das stimmt. Aber der Punkt ist eben, wie vorhin gesagt, die Gläubigen der Adventbewegung am Anfang kamen aus vielen verschiedenen Gemeinden, aus vielen verschiedenen Hintergründen. Wer aus einer Gemeinde kam, die die Dreieinigkeit abgelehnt hat, hat die Dreieinigkeit abgelehnt. Wer aus einer Gemeinde kam, die an die Dreieinigkeit geglaubt hat, hat an die Dreieinigkeit geglaubt. Und lange Zeit hinweg finden wir beide Meinungen innerhalb der Adventgemeinde. Wir finden Leute, die dieses vertreten und dieses andere vertreten. Aber dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, bringt Ellen White mehr und mehr deutliche Aussagen. Bisher hat sie das Thema nur am Rand gestreift. Übrigens stimmt die Sache nicht, wenn man sagt, dass nur in den späteren Jahren in ihren Schriften dann was vorkommt. Wenn ihr das Buch Frühe Schriften lest, werdet ihr schon 1848, glaube ich, eine Aussage finden, wo sie von Vater, Sohn und Heiligen Geist schreibt, von der Dreiheit der Gottheit. Also es stimmt nicht, dass Ellen White nur später, sondern sie hat schon von Anfang an diese Richtung vertreten, aber es war kein großes Thema. Aber dann, am Ende ihres Lebens, bringt sie immer deutlichere Aussagen. Und die Meinung, dass es erst hintenher verändert worden ist, ist definitiv historisch nicht haltbar. Weil es genügend Herausgaben zum Beispiel vom Review and Herald gibt, während sie lebt, wo sie selber bekommt, wo das drinsteht, was sie geschrieben hat und wo sie selber in Briefen an ihre Freunde darauf kommentiert und wo sie selber mit diesen Aussagen völlig in Übereinstimmung ist. Und deswegen fühlt sich dann die Adventgemeinde dahin geführt, auch hier eine deutliche Glaubensaussage zu machen, wie wir Dinge verstehen. Und ich glaube, ihr seht damit, wie diese Bewegung war. Am Anfang eben aus vielen verschiedenen Kirchen zusammengeführt, unterschiedliche Sichtweisen zu den verschiedensten Punkten, aber im Laufe der Zeit, Schritt nach Schritt nach Schritt, haben wir Führung Gottes erlebt und haben diese Führung Gottes dann eben auch ausgedrückt. In den Punkten bis heute zu den 28 Glaubenspunkten. Das heißt, wenn man heute sagt, naja, früher, da gab es diese 28 Glaubenspunkte nicht, das stimmt. Aber wer in diese Zeit zurück will, sollte auch wieder Schweinefleisch essen und rauchen, weil es üblich war. Versteht ihr den Punkt? Gott hat nach und nach immer weiter geführt. Und deswegen sind wir heute an einem Standpunkt, wo wir sagen in den 28 Glaubenspunkten, das ist das Fundament, das uns ausmacht. Das ist unsere DNA. So sehen wir uns als von Gott geführt. Warum? Wie ich vorhin in der Aussage gemacht habe, hat Ellen White gesagt, selbst im Himmel herrscht Ordnung und Einigkeit. Und das war das Ziel Gottes. nicht Uneinigkeit und verschiedene Meinungen stehen lassen nebeneinander, sondern eben zur Einigkeit zu führen. Und den Auftrag der Bewegung deutlich zu machen. Und insofern sind unsere Glaubenspunkte heute die Überzeugung davon, wo wir sagen, hierhin hat uns Gott geführt. Hier sollen wir stehen und wir sollen nicht mehr dahinter zurückgehen. Wir sollen nicht mehr neu fragen, ist der Sabbat der richtige Tag? Oder was geschieht nach dem Tod? Kann es nicht vielleicht doch sein, dass Maria im Himmel ist und dass wir zu ihr beten können? Sondern nein, wir haben ausgedrückt, wo Gott uns in der Vergangenheit geführt hat und diesen Weg sollen wir in Zukunft auch gehen. Und das ist es letztlich, wo wir auch heute angekommen sind. Das heißt, wenn vor einigen Jahren in der Generalkonferenz ein 28. Glaubenspunkt hinzukam, dann ist es in unserer Sicht nicht Abfall, sondern deutlich, dass wir im Wachstum weiter wachsen, also im Wachstum weitergehen sollen. Natürlich, die Frage ist, es ist Wachstum durch tieferes Verständnis dessen, was wir schon haben, nämlich der Bibel und dem, was Ellen White geschrieben hat, als diejenige, wo wir überzeugt sind, dass Gott uns geführt hat. Es ist natürlich nicht Wachstum, was völlig in eine andere Richtung ginge. Das heißt, hier nochmal der Name, Sieben-Tags-Adventisten, der siebte Tag, der Sabbat, Offenbarung 14, das Halten der Gebote als Grundlage und das Warten auf die baldige Wiederkunft. Ohne dadurch aber weitere Zeitpunkte festzulegen. Es ist interessant, Matthäus selber sagt in Matthäus 25 dann, wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Das heißt, der böse Knecht sagt, naja, das dauert noch. Der gute Knecht sagt, es kann bald soweit sein, ich muss mich darauf vorbereiten. Und diese Vorbereitung auf die Wiederkunft ist im Prinzip immer noch der Kern, was Adventgemeinde ausmacht. All die verschiedenen Glaubenspunkte sollen uns helfen, was es bedeutet, sein Leben so mit Jesus zu führen, dass wir vorbereitet sind auf die Wiederkunft. Und natürlich soll dieses Warten aktiv sein. In Matthäus 24 und 25, die Endzeitrede Jesu endet mit vier Gleichnissen. Und diese Gleichnisse haben zum Thema, was bedeutet es, auf Jesu Wiederkunft zu warten. Und es ist schon auch interessant, dass es in diesen Gleichnissen dann nicht so sehr um Theologie geht, als vielmehr um das praktische Leben. Und daran entscheidet sich praktisch für uns als Einzelne heute, ob wir diese Verkündigung annehmen und ob wir sie umsetzen. Nicht, indem wir formal den 28 Glaubenspunkten zustimmen, sondern indem wir praktisch das umsetzen, was unser Glaube ist. Nämlich Menschen in Not Jesu Liebe zeigen. Jesus sagt, was ihr getan habt, diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und indem wir das tun und ihnen dann von der Hoffnung erzählen, die in uns ist, führen wir das aus, was wir als Adventgemeinde beauftragt sind. Bis Jesus wiederkommt. Amen.